Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Raul Mörchen, herzlich willkommen. Zu Gast bei den Zwischentönen ist heute ein Mann, der den Begriff Komponieren beim Wort nimmt und auch so grundsätzlich versteht, wie er wohl mal gemeint gewesen ist, als Komponere, als Kunst des Verbindens. Was da am Ende verbunden wird, das entscheidet sich von Fall zu Fall. Klänge sind es in der Regel, aber nicht nur. Es können auch Bewegungen sein, Räume, Licht, Farben, Gegenstände und Worte, alles, was wir hören, sehen und fühlen können. Daraus komponiert er Werke für große Bühnen und für ganz kleine, abendfüllendes Theater, aber auch flüchtige Miniaturen. Er schreibt Lyrik, zeichnet und er trommelt für sein Leben gern. Herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Manos Tsangaris.
Hallo, guten Tag.
Bei der Aufzählung all der Sachen, die bei Ihnen mitmischen dürfen, bei Ihrer Arbeit, gibt es da überhaupt etwas, wo Sie grundsätzlich sagen würden, also damit kann ich überhaupt nichts anfangen?
Oh je. Ja, also zunächst mal ist es mir eigentlich meistens eher ein bisschen peinlich zu hören, was da alles womit verbunden wird. Oder bei mir gibt es dann öfters auch so eine ganze Kette von Berufsbezeichnungen. Und ich denke eigentlich viel einfacher. Ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass ich gerne Räume zusammenschließe, um das mal so pauschal zu sagen. Also auch in dem, wo ich so gerne eingeordnet werde. Also der Mann ist Komponist. So irgendwo gehört es ja dann doch erstmal dahin mit all den verschiedenen Bereichen, die dann letztlich dazukommen. Da ist es auch so, dass ich schreibe ja normalerweise keine Konzertmusik in dem Sinne, wo man denkt, aha, das klassisch ausgebildet, der muss unbedingt das Streichquartett her oder das Orchester und dergleichen. Das habe ich zwar zur Not auch gemacht, aber dann den Rahmen oder die Form eher ein bisschen perforiert, sozusagen die ganze Sache auch wieder auf eine theatrale Plattform gehoben. Ich komponiere gerne und mit Leidenschaft Räume und benutze dafür natürlich durchaus unterschiedliche, also heterogene Mittel. Das kann passieren. Also auch in diesen Musiktheater-Miniaturen beispielsweise, wo ich ja einige inzwischen gemacht habe in meinem Leben, da ist es so, dass erstens mal das Publikum für sich eine sehr wichtige Rolle spielt. Es wird also nicht irgendwo vor eine Szene platziert, sondern sehr oft in die Szene hinein, buchstäblich in einen Aufzug. Also bei Winzig zum Beispiel gibt es ein Stück, das heißt Sessellift, wo das Publikum mit dem Aufzug fährt und ja, verschiedene kleine komponierte Sensationen erlebt, um das so auszudrücken. Oder Situationen, wo ein oft auch zahlenmäßig kleines Publikum, geringes Publikum mitten im Ensemble sitzt, aber das nicht, um einfach, naja, also mal was anderes zu machen, sondern das begann schon vor vielen Jahren in diesen Stücken, um ja die Frage überhaupt zu stellen, was tun wir, wenn wir Situationen oder Musik, durchaus auch Musik, komponieren, die ja heutzutage sehr viel und genauso gut auch in den Lautsprecher passt.
Läuft vielleicht so ein bisschen konträr zu der Entwicklung der Künste oder vielleicht auch zu unserer kulturellen Entwicklung als Gesellschaft, die wir uns ja eigentlich immer mehr spezialisieren. Ne? Da gibt es die machen das und dann die machen das und das. Und in den Künsten ist es, wir wissen natürlich, es hat sich viel getan in den letzten 50, 60 Jahren, aber es gibt immer noch Leute, die malen, es gibt Leute, die komponieren, es gibt Leute, die arbeiten für die Bühne, es gibt Leute, die machen dies und das. Und bei den anderen sagen sie, aber nee, also interessiert mich, aber habe ich eigentlich keine Ahnung von. Ich bleib lieber bei meinen Leisten. Haben Sie jetzt besonders viele Leisten, besonders viele Talente oder wie funktioniert das, die Dinge so zusammenzuschalten? Wo finden Sie die Verbindung und wo finden Sie auch vielleicht auch die Expertise?
Ja, grundsätzlich mal, ich finde das ja eine Errungenschaft, sagen wir mal des 19. Jahrhunderts oder mindestens der letzten paar hundert Jahre, dass Menschen sich spezialisiert haben und dass sie zu Expertinnen und Experten geworden sind. Aber es hat eben auch bestimmte Folgen. Und ich würde niemals sagen, jetzt alle bitteschön sollen das tun, was ich tue. Das wäre ja ganz furchtbar. Ich gehe gerne in Konzerte und ich freue mich, dass da auch diese Spezialisierung Raum greift. Also dass Musik, sagen wir mal, normalerweise das ist, was wir hören und nicht heutzutage automatisch assoziiert oder erlebt wird im Kontext Kontext, mit unserer körperlichen geistigen Befindlichkeit, den Räumen, die wir eben schalten. Aber in dem Moment, wo ich das begonnen habe, so zu schreiben, wo ich überhaupt angefangen habe, Partitur zu schreiben, nachdem ich viele Jahre es beinahe abgelehnt habe als Musiker, als improvisierender Musiker und so weiter, da war für mich klar, dass die Musik, also absolute Musik, sogenannte autonome Musikkunst, Tonkunst, die dadurch einerseits befreit wurde von bestimmten Funktionen, die sie mal gehabt hatte. Also man sollte sich dann ab, keine Ahnung, 19. Jahrhundert oder so ausschließlich auf das konzentrieren, was man hört, und hat dafür extra Rituale geschaffen. Also eben das Konzert mit all diesen Merkwürdigkeiten. Also jemand kommt rein, alle klatschen, jemand verbeugt sich. Aber dadurch, dass wir uns dann sozusagen konzentrieren sollen auf das, was man nur hört, konnte die Musik eigentlich auch dann aufgenommen und in Lautsprecher kommen und letztlich auch zur Ware werden. Das heißt, es ist etwas, was heutzutage die allergrößte Verfügbarkeit hat. Ja, jeder von uns kann 50.000 Stücke auf dem Handy haben. Man muss eventuell schon gar nichts mehr dafür bezahlen. Man muss die Künstlerinnen und Künstler nicht mehr dafür bezahlen. So, und das ließ sich in gewisser Weise schon auch vor 40 Jahren absehen, dass sowas passieren müsste. Was ist Musik, wenn ich sie, ich lege eine Scheibe auf, so. Und das hat mich eben dann sehr interessiert, das Komponieren selber wieder auf einen Stand zu bringen oder auf einen Stand zu heben, der sich auf eine andere Art und Weise, ja, kontextualisiert, rekontextualisiert, um das mal so akademisch zu sagen, aber mich auch wieder auf eine andere Art und Weise daran teilhaben lässt.
Ja, wie das so aussieht, wenn Sie ein konventionelles Format, an das wir uns gewöhnt haben über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Generationen, wie das aussieht, das konnte man erleben im Frühjahr zum Beispiel bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik, da eines der wichtigsten Spezialfestivals überhaupt für zeitgenössische Musik. Da haben Sie zum 100. Geburtstag des Radios, des deutschen Radios, müssen wir dazu sagen, ich glaube, die Amis waren ein bisschen früher dran, da haben Sie ein Stück entworfen, Übertragung heißt das, was besteht aus 8 verschiedenen Einzelstücken an 8 verschiedenen Orten. Sie nennen es szenisches Hörspiel in Stationen. Wie funktioniert das?
Ja, so wie Sie es eigentlich gerade schon beschrieben haben. Also ich als Zuschauer gehe hin, bekomme einen keinen Plan und kann selber entscheiden, innerhalb von etwa 2 Stunden, wo ich als nächstes hingehe. Also wie eine Kirmes, mehr oder weniger. Und hier war es so wegen des Themas, also Radio, dass sozusagen die Radioproduktion mal nach außen, also auf künstlerische Weise, wie soll man sagen, auf komponierte Weise nach außen gestülpt wurde. Es gab also eine permanente Interviewsituation, so ähnlich wie wir beide jetzt hier im Studio sitzen und miteinander sprechen, hat ein Moderator, Michael Struckschlohn, da im, ich weiß nicht, 15-Minuten-Takt unterschiedliche Gäste gehabt und mit denen übers Radio und über deren Radiogewohnheiten sozusagen gesprochen. Es gab aber eben auch das sogenannte Trimedia-Magazin, wo Oma K., also eine Frau Lipitzky, die tatsächlich aus Witten stammt und 86 Jahre alt ist, Interviewpartnerin war eines völlig wild gewordenen Magazin-Moderators, also der fast eine Karikatur von verschiedenen, ich will jetzt nicht keine Namen nennen, aber von verschiedenen Privatsendern. Und dann gab es sowas wie den Redaktor, das ist also die schweizerische Bezeichnung für den Redakteur, der da lag wie ein Patient auf einer Liege, der analysiert wurde, Psychoanalyse von wegen Übertragung, so hieß ja das Stück, und der quasi genau dieses Festivalprogramm gerade erfand und so weiter. Und das Publikum geht also an diese unterschiedlichen Stationen oder in sie hinein, eben meistens in kleinen Gruppen, und hat auf die Art und Weise einen ganz anderen, ja, der Ort, wo du dich befindest als Zuhörerin oder Zuhörer, ist der eigentliche Schnittpunkt des Stücks. Wir sind als Publikum körperlich präsent und in, ich sag mal, realphysischen, geistigen, musikalischen, komponierten Räumen. Und das hat dann für mich, wenn ich es übertrieben sage, Modellcharakter.
Da kann man sich aber schon vorstellen, dass die sich, nennen es mal Analyse, vielleicht aber auch, nee, ganz klar, Liebeserklärung ans Radio, nicht fürs Radio taugt, was den Rundfunkanstalten wahrscheinlich Kopfschmerzen macht. Denn diese ganzen Rundfunkfestivals, die es immer noch gibt, gerade bei der zeitgenössischen Musik, die sehen ja so aus, ein Redakteur, eine Redakteurin vergibt einen Kompositionsauftrag, das wird dann irgendwo aufgeführt, aber auch eben aufgenommen und dann im Radio abgespielt. Und bei ganz vielen Stücken ist es so, dass man eigentlich gar nicht mehr hingehen muss, weil man sagt, das Stück, um das es eigentlich geht, das klingt im Radio genauso. Vielleicht klingt sogar noch ein bisschen besser, je nachdem, was man zu Hause hat. Ne? Und wie bildet man sowas ab?
Ja, das ist genau das Problem, was Sie da beschreiben, was mich seit Jahrzehnten verfolgt, weil ich ja, ich will mal übertrieben sagen, ich bin nicht nur ein Kind des Radios, sondern ich bin vor allem ein Kind der Festivals. Also meine Arbeit ist ein Festivalkind. Das heißt, es waren oft Radiofestivals dabei. Und die jeweiligen Redakteure kommen dann natürlich und sagen, du kannst mehr oder weniger machen, was du willst, auch deine merkwürdigen Stationentheater. Aber bitteschön, wir müssen hinterher etwas senden. Wir brauchen sendefähiges Material. Und das hat bei mir dann, gut, dann bin ich also schwach, werde ich schwach und freue mich über die Gelegenheit, die Arbeit zu machen und oft auch in tollen Lokationen, an tollen Orten. Aber das Ergebnis, das sendefähige Material später lässt mich manchmal oder des Öfteren etwas unglücklich zurück, weil es fehlt eben der Kontext, es fehlt der Raum, der physisch reale Raum, das Licht, die Darstellerin, der Zusammenhang fehlt dann. Ich nehme an, Sie zielen gerade ein bisschen darauf.
Ja, auf unseres erstes Musikstück, oder ich nenne es mal einfach jetzt Musikstück, das ist Teil des Ganzen. Sie haben es dann hinter Radio Edit genannt, ich glaube nicht zum ersten Mal, dass Sie einfach gesagt haben, ich muss einfach aus dem, was ich habe, ich sag mal ganz grob im Stil einer Collage, etwas Neues erfinden, was eben dann passt in diese Radiosituation, die aus ein oder zwei Lautsprechern besteht und jemanden, der irgendwo sitzt, man weiß aber natürlich nicht, wo die Leute sitzen, im großen Raum, klein, in der Küche, im Wohnzimmer. Und das muss irgendwie funktionieren.
Ja, ich bin sehr dankbar gewesen und bin es noch für diese Gelegenheit, dass diesmal bei diesem Stück, bei diesem letztlich dieser theatralen Aufführung, ich die Gelegenheit, die Chance hatte, in unterschiedlichen Übertragungsprozessen zu arbeiten. Was hier konkret heißt, ich konnte am Ende mit dem Material, was vorproduziert worden war, als auch das, was während den Aufführungen noch aufgenommen wurde, hinterher eigentlich ein eigenes Stück daraus machen. Also Sie haben es gesagt, das Radio-Edit oder Radiostück. Das heißt, ich habe eigentlich die Aufführungen mehr oder weniger vergessen, bewusst. Ich habe gar nicht die Ambition gepflegt, dass da in irgendeiner Form was dokumentiert werden soll und nochmal dargestellt oder repräsentativ wird für die Aufführung, sondern ich habe versucht, ein eigenes Stück mit dem Material fürs Radio zu machen. Und das ist dann natürlich irgendwo auch ziemlich, wie soll man sagen, stimmig, ja, weil es ging ums Radio und am Ende kommt eine Radiosendung dabei raus, die aber dann nicht an dem theatralen Ereignis klebt, sondern sie orientiert sich letztlich an der Frage, was das Radio überhaupt sein kann oder war oder ist für uns. Und das bedeutet, da sind so ein paar Koordinaten oder Parameter, die kann man benennen. Also zum Beispiel die Heterogenität, also das alte Radio zumindest, und ich glaube, Deutschlandfunk ist noch in dem Sinne ein altes, neues Radio, lebt ja auch davon, dass sehr unterschiedliche Quellen und Themen und Formate sehr dicht aufeinander folgen. Ich habe übrigens vorher Interviews gemacht mit einer ganzen Reihe auf der Straße, mit Freunden und Bekannten, mit Kolleginnen und so weiter. Und das war ein Hauptmoment, dass die Leute gesagt haben, sie lieben das Radio, wenn sie überhaupt Radio hörten, wegen des Überraschungsmoments. Mhm. Dass sie eben nicht vorher immer, wie bei einem Podcast oder so, dass sie eben nicht vorher immer schon genau wissen, was kommt.
Ja, für das Überraschungsmoment haben wir hoffentlich jetzt genug schon getan, um endlich mal zu hören, wie das dann klingt, wenn dieses große szenische Hörspiel in so vielen Stationen dann vom Wittener Festspielort ins Radio kommt. Übertragung von meinem Gast Manos Tsangaris als Radio-Edit. Thank you. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem sogenannten Radio-Edit-Übertragung von meinem Gast heute in den Zwischentönen von Manos Tsangaris. Und um Missverständnissen vorzubeugen, das ist ein Stück, das nicht etwa hier im Haus und für das Haus entstanden ist, sondern das war ein Auftragswerk der Kollegen vom WDR für die Wittener Tage für neue Kammermusik. Und ich denke mir, das ist kein Zufall, dass man ausgerechnet Sie gefragt hat, was zu komponieren zum 100. des deutschen Rundfunks. Sie mögen das Radio.
Ich mag das Radio, aber ich muss direkt ins Wort oder in den Gedanken fallen. Nein, es wurde gar nicht, so rum lief es nicht. Also der damalige Redakteur Harry Vogt fragte mich, ob ich jetzt für seine definitiv letzte Ausgabe des Festivals etwas schreiben wollte und irgendwie doch auch bezogen auf die verschiedenen örtlichen Möglichkeiten in Witten. Und dann bin ich tatsächlich selber drauf gekommen, ohne überhaupt drüber nachzudenken, dass das Radio gerade in Deutschland 100 wird, also 1923, 2023. Aber das hat sich dann so gut ergeben hinterher.
Okay, aber Geburtstag hin oder her, aber das ist klar, das hat sich langsam rumgesprochen, glaube ich, in der Szene. Sie sind ein passionierter Radiohörer und können mit diesem Medium an sich was anfangen, obwohl es ja durch diese Beschränkungen aufs Hören und dass wir nicht genau wissen, in welcher Situation das gehört wird und so weiter und so fort, eigentlich das als Medium so ein bisschen ihren vielfältigen Interessen, Situationen und Kontexte zu schaffen, entgegenläuft. Was interessiert Sie am Radio?
Ja, so rum haben Sie recht. Und andersrum ist es aber so, dass letztlich der Kontext doch im Allgemeinen schönerweise so sehr familiär und intim und privat ist. Also die Radiohörerin oder der Radiohörer hat, wenn, sofern sie passioniert sind in irgendeiner Form, haben doch Gewohnheiten, die dem Umgang mit dem Medium sehr stark prägen. Viele, auch nochmal aus meinen Interviews, also mit verschiedenen Leuten, die allermeisten haben Kindheitserfahrungen in der Familie mit Radiogenuss, sage ich mal, der praktisch täglich abfuhr. Also die Mutter geht morgens in die Küche, macht als erstes das Radio an. Alle warten auf die allerersten Nachrichten des Tages. Der Kaffee wird gekocht oder so. Währenddessen sind schon diverse vertraute Stimmen im Spiel und im Raum, wecken einen mehr oder weniger. Die andere Benutzerform ist natürlich das Autoradio. Ich glaube, sehr viele Menschen lieben das Autofahren mit Radiosound, haben da auch ihre Prioritäten, bestimmte Dinge, die sie mehr lieben als andere, aber oft eben auch bestimmte Sender, die sie in erster Linie hören. Mal abgesehen von diesem Überraschungsmoment, was wir eben schon meinten. Also dieses Intime, diese übrigens auch eingerichtet, also es gibt dieses Wort Unidirektionalität, also dass das Radio eben nicht in per se interaktiv ist, also wie andere neumodischere Medien, sondern dass man darauf vertrauen kann, das strahlt so vor sich hin. Und wie es auch so schön heißt, ist ein Begleitmedium. Also Leute, es schert niemand so richtig drum, ob ich jetzt währenddessen mir gerade die Zähne putze oder mit meiner Familie mich streite oder was weiß ich. Also dieser Hausgebrauch, den es ja tatsächlich seit 100 Jahren dann etwa auch gibt, das ist ja etwas, was sich von sich aus auf eine sehr schöne Weise kontextualisiert. Das kann ich dann nicht mitkommen. Ich bin ja auch nicht in erster Linie als Radiokomponist. Aber um dann kurz noch, ja, also ich habe tatsächlich eben auch aus der Familie und aus meinem Gebrauch als Kind schon bestimmte Radioerinnerungen und Erlebnisse, die sind dann prägend. Also nachts, wenn ich krank bin, nachts zum ersten Mal kurz den Kurzwellenknopf drücken auf dem analogen Gerät und dann anfangen mit der Sendersuche zu spielen. Das war Vorwegnahme, wenn man so will, von Stockhausens Kurzwellen. Also der Umgang mit den Kurzwellensignalen, Glissandi, die man plötzlich zwischen zwei Fingern hat oder Morsesignale, die in der Atmosphäre verschwinden. Also dieser, ja, eigentlich letztlich auch der musikalische Umgang mit dem Radio, den wir ja alle kennen.
Ja, das Tagesbegleitmedium Radio, zu dem es geworden ist, war mal das Leitmedium für die Musik, vor allen Dingen für die zeitgenössische Kunstmusik, die tatsächlich da mal ein richtiges Zuhause gefunden hat. In den 50er und 60er Jahren sind viele Menschen aus der ganzen Welt, also Komponistinnen und Komponisten und auch Theoretiker, aus der ganzen Welt nach Deutschland gekommen, speziell jetzt nach Köln zum Westdeutschen Rundfunk. Der hatte ein legendäres Studio, Giorgi Ligeti zum Beispiel, oder auch ihr Lehrer Maurizio Kagel, der ist aus Buenos Aires gekommen. auch, weil er wusste, da gibt es diese wahnsinnigen Nachtprogramme und die senden hier die unglaublichsten Geschichten, die man sonst nirgendwo hören kann. Haben Sie noch so ein bisschen was miterlebt von dieser ganz, ganz großen Zeit der neuen, der zeitgenössischen Musik im Radio?
Oh ja, allein schon deshalb, weil ich hatte einen wirklich sehr guten, sehr engagierten und nicht zuletzt sehr musikalischen Musiklehrer auf dem Gymnasium. Und der hat eben sowohl mit uns wunderbar gesungen, konnte das auch frei auf dem Klavier alles begleiten, Volkslieder und alles Mögliche, aber er hat auch schon frühzeitig von bis, also er war Köln orientiert, er hat Uraufführungen sich im Sendesaal des WDR angesehen und hat gelegentlich das auch, also nicht penetrant, sodass er genervt hat, aber er hat eben darüber Bemerkungen fallen lassen und Bemerkungen, die einem eventuell Lust machten, sich damit auseinanderzusetzen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, übrigens nicht nur die zeitgenössische, also die sogenannte Avantgarde-Musik und dieses furchtbare ernste Zeug, sondern auch der Jazz hätte ohne die europäischen Radiostationen und Festivals keine Chance gehabt. In Amerika haben die ganz großen Stars, also von Coltrane, Miles Davis und so weiter, mehr oder weniger noch in Clubs gespielt. Da wurden sie hier schon auf Festivals gefeiert. Das war ein ganz wichtiges Moment, auch sozial.
Und heute?
Ja, heute ist, wollen wir jetzt über den Jazz oder über die anderen komischen Sachen sprechen?
Vielleicht über das, was das Radio vielleicht auch nicht mehr ist in seiner Bedeutung.
Also zum einen ist es so, ich fange mal so rum an, also aus sozusagen egoistischer Perspektive. Für mich ist nach wie vor oder für mich und meine Kolleginnen und Kollegen, egal wie verschiedene Dinge zusammengeschrumpft wurden oder geschrumpft werden, sind nach wie vor die Radiofestivals, die Kontakte zu den verschiedenen Redakteurinnen, Redakteuren, dieses Netzwerk in Deutschland also absolut tragend und wichtig. Wir genießen in Deutschland einen großen Luxus als Gesellschaft, dass nach wie vor bestimmte Sensorien erhalten und Labore und Laboratorien und Spielräume erhalten bleiben, die ja nicht nur so intern in diese kleinen Nischen hineinwirken, sondern es ist ja eine Pilotfunktion in der Gesellschaft nach wie vor. Also das könnte man nachweisen, wie viele Dinge wurden in den 50er, 60er Jahren entwickelt von Künstlerinnen und Künstlern, vielleicht dann getragen eben durch eine bestimmte Galerien und Kunstszene und aber auch Redakteur, also Radio-Kontext, so wo dann die Gesellschaft erstmal, ich sage jetzt mal bewusst, bestimmte Medien, Printmedien haben einen Finger drauf gehabt und gesagt, wer will das denn? Das ist doch nur von Verrückten und da wollen, die wollen ja nur nackte Frauen auf der Bühne haben und was weiß ich, schiefe Klänge machen und so weiter. Und siehe da, irgendwann später kommen dann eben doch das, was man heute die Kommunikationsagenturen nennt, sehr schnell darauf, dass da am Nerv der Zeit gefühlt und empfunden und gedacht wurde und Dinge entworfen wurden, die dann vielleicht ja sehr gut missbrauchsfähig sind. Also die, ich sag, drück das mal so rum aus, mit denen man dann gegebenenfalls in der gesellschaftlichen Kommunikation sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Mhm. Viel mehr als die ursprünglichen Schöpfer. Ich will damit jetzt nicht eine ganze gesamte Kreativwirtschaft sozusagen eher was Böses unterstellen, aber ich will einfach was sagen über diese Laborfunktion und eine Gesellschaft, die sich ihrer Sensorien beraubt, was zum Teil passiert, beziehungsweise was in anderen Gesellschaften, anderen Ländern einfach vernachlässigt wird. Es gibt keine vernünftige Kritik übrigens. Also wenn ich mal in bestimmten anderen Ländern im mediterranen Raum Uraufführungen hatte, was ja dann mal vorkam, da kommen riesen viele Menschen. Es gab also ein großes Interesse, je nachdem. Mhm. Aber es erschien keine einzige Rezension. Ja, weil die Medien nicht darauf gereicht sind. Insofern ist in Deutschland gerade nach dem Zweiten Weltkrieg was sehr Wichtiges passiert.
Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die Medien ja nicht darauf reagieren, pfeife ich drauf. Also die Zeiten sind ja vorbei, wo wer nicht im Radio war oder sagen wir mal auf einer Opernbühne gespielt wurde und kein Verlag hatte, der existierte quasi gar nicht. In der Musik nicht, aber man kann das natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Heute hat jeder Künstler, jede Künstlerin, jede Komponistin hat, sie haben auch eine Webpräsenz, sie sind zum Teil sehr, sehr umfangreich, da kann man sich gut darstellen, kann seine Partituren zeigen, kann auch ein paar Audios hochladen, damit man mal hören kann, was macht der so. Man kann sogar Partituren natürlich auch produzieren mit Notenschreibprogramm, dann kommt das hinterher auf den Drucker drauf und so wird der Künstler, die Künstlerin zur Ich-AG. Und sagt, nee, ich kann das auch alleine.
Ich sage jetzt mal pauschal, man soll das eine tun, darf das andere nicht lassen. Ich glaube nicht, dass die reine Internetpräsenz und der Internetdiskurs ein Ersatz sein kann für eine öffentlich-rechtlich getragene Auseinandersetzung mit bestimmten Möglichkeiten, die sich ja ganz anders kombiniert eben mit Aufführungsproduktionsmöglichkeiten, mit auch einer Auseinandersetzung, also das Denken, was miteinander geschehen muss, von mir aus auch gegeneinander. Mhm. Discorrere heißt ja auseinanderlaufen, während Concorrere, also sprich der Diskurs, während Concorrere heißt ja eigentlich miteinander, also die Konkurrenz ist ja an sich auch was Gutes. Man läuft miteinander, man, ja, es gibt eine Art Wettbewerb, der kann auch gut sein. Aber soll sagen, also die alten institutionellen Formen und Formate können nicht automatisch einfach durch einen Bunch of Influencers ersetzt werden, mal kurz gesagt.
Der Komponist Manus Zangaris ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Warum er erst einmal Schlagzeug studiert hat und dann erst Komposition, was er deutschem Krautrock verdankt und was seinem Lehrer Maurizio Kagel und warum er auch noch Lyrik schreibt und zeichnet, unterrichtet und ein großes Festival für Musiktheater leitet, die Münchner Biennale, darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten. Hören jetzt aber noch zum Schluss unseres ersten Teils ein Stück Musik, was vielleicht etwas unvermittelt kommt, weil wir haben so viel über die Gegenwart gesprochen und über auch gegenwärtige Kunst oder über die gerade vergangene Avantgarde. Und jetzt kommt ein Stück Musik, das hat 300 Jahre auf dem Buckel, von Johann Sebastian Bach. Ihre Frau spielt Pixian Chen. Warum dieses Stück? Nicht warum ihre Frau, das brauche ich jetzt nicht zu fragen, aber warum dieses Stück? Goldberg-Variation?
Ja, Sie fragen das so schön, weil ich genieße ja den Luxus, dass ich mir ein paar Stücke aussuchen durfte. Mhm. Und mal abgesehen davon, dass für jeden, der mit klassischer Musik zu tun hat, Bach jedenfalls in Deutschland so eine Art Übervater im positiven Sinne ist, sind einfach die Goldberg-Variationen mit das Schönste, was es gibt auf der Welt.
Mit Raoul Mörchen. Zu Gast heute der Komponist, Zeichner, Lyriker und Trommler Manos Zangaris, geboren 1956 in Hahn bei Düsseldorf, einer Stadt, die nicht nur als deutsche Modehauptstadt gilt, sondern auch mal als die Stadt zumindest gegolten hat, in der in Deutschland mal richtig gute Popmusik gelungen ist. Aus Düsseldorf, da stammt Kraftwerk, die deutsch-amerikanische Freundschaft, der Plan, Fehlfarben, die Toten Hosen gibt's glaube ich immer noch und Mouse on Mars und Oscar-Gewinner Volker Bertelmann hat hier sein Studio und es gab in Düsseldorf mal den legendären Ratinger Hof, wo sich die lokale Punkszene gemischt hat mit Nachtschwärmern von der nahen Kunstakademie. Manus Zangaris, wir haben ja eben mal schon mal kurz über goldene alte Zeiten gesprochen. Haben Sie dieses, also als Hahner und eben auch als Düsseldorfer, haben Sie dieses Kapitel Düsseldorfer Stadtgeschichte aktiv miterlebt?
Also lieber Herr Mörchen, erstens, ich bin in Düsseldorf geboren tatsächlich. Meine Mutter war ja Düsseldorferin sozusagen. Familie aus Essen-Kettwig, aber dann Düsseldorf. Nein, ich wurde dann im Alter von 4 verschleppt nach Hahn, weg aus der Großstadt. Das war auch der Grund. Also meine Eltern wollten, dass mein Bruder und ich ein bisschen bessere Luft atmen. Aber doch, ja, also der Rekurs, den Sie meinen, also Ratinger Hof ist mir sehr präsent und zwar auch genau in der heißen Zeit, würde ich mal sagen, so Anfang der 80er. Ich habe ja durch verschiedene Umstände auch recht viel Zeit in Düsseldorf verbracht und Ratinger war schon speziell. Ich kenne den Ratinger sogar noch, als ich nicht, würde nicht sagen, noch ein Kind war, aber es gab in dieser Vor-Neue Deutsche Welle oder wie soll man sagen, Punk oder Toten Hosenzeit, gab es den Ratinger als Hippie-Klause, also wo noch so Holzketten, Perlen, Vorhänge, die Räume abtrennen und so, da war ich da auch schon mal gewesen, aber da hatte mich auch wiederum jemand verschleppt aus Hahn nach Düsseldorf.
Eine Musik, die wir jetzt spielen, hätte man da wahrscheinlich nicht spielen dürfen, die Beatles nämlich. Ja. Das ist jetzt ein Stück, was Sie ausgesucht haben. Das ist ja das Privileg unserer Gäste hier in den Zwischentönen, dass Sie selbst die Musik mitbringen. Und Beatles bringen hin und wieder Gäste gerne mal mit, klar, ne? Aber eigentlich nie was vom weißen Album. Das kennt man zwar irgendwie, weil das halt so weiß ist und irgendwie so besonders. Und ich glaube, eigentlich heißt das einfach nur The Beatles 1968. Doppel-LP, sind ziemlich wenig Hits drauf. Den kennt man hier allerdings, ne?
Soll ich was dazu sagen?
Ja, oder klar, gerne. Warum? Okay. Back in the USSR, das ist nämlich der Titel.
Ich war 11, als dieses Stück rauskam und ich erinnere mich daran. Mein eben schon erwähnter älterer Bruder, 4 Jahre älter als ich, war also, ich würde mal sagen, nicht fanatisch, aber er war schon sehr darauf aus, mit seinen Freunden und so weiter dann die entsprechenden Hitparaden wöchentlich, BFBS, RTL und so weiter, zu hören und kollektiv zu konsumieren. Die saßen da und das war unheimlich wichtig. Was ist jetzt Nummer 1? Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, weil es hatte damals wirklich noch die Funktion auch eines, ich sag mal übertrieben, Widerstands, einer Opposition gegen eine zum Teil sehr piefige Gesellschaft. Also die Hippie-Bewegung und die Popmusik, die Jugendbewegung in der Zeit hatte wirklich, denke gerade mal in Deutschland, eine befreiende Funktion. Hat es vielleicht heute zum Teil auch noch, aber nicht in dieser Exklusivität. Und an dieses Stück erinnere ich mich, weil ich mich damals schon gefragt wurde, war es eine der wenigen Single-Auskopplungen des weißen, sogenannten weißen Albums, was übrigens eine Doppelung ist, weil Album heißt ja eigentlich weiß, Albus ist ja weiß. Also The Beatles, die hat mich als Kind schon, also mit 11 schon überrascht, weil ich dachte, was singt der da? Back in the USSR. Ja, also zurück in der Sowjetunion letztlich, UdSSR, was singt der da? Und jetzt, gebe ich zu, habe ich gerade erst mal nachgelesen, weil das Stück mir dann irgendwie in den Sinn kam. Das ist ganz interessant, weil wirklich zur Zeit des sogenannten Eisernen Vorhangs, also wo auch die verschiedenen Kulturblasen zunächst mal sehr voneinander getrennt waren, wurde dieses Stück auf der einen Seite von, ich sag mal, Hardcore-Konservativen in den USA abgelehnt, weil das als Werbung für den Kommunismus galt. Und in der UdSSR war es natürlich verboten, das zu hören. Es wurde dann in Tonbandform dahin geschmuggelt. Paul McCartney hat es als Antwort sozusagen auf zwei US-amerikanische Künstler oder Künstlergruppen gemeint. Das eine ist Chuck Berry mit einem Titel, der heißt Back in the USA. Und Chuck Berry ist sowieso einer der Überväter der damals jungen Popmusik. Und auf der anderen Seite die Beach Boys, weil es gibt, das werden wir dann wahrscheinlich gleich hören, es gibt so einen Refrain, der die Beach Boys letztlich persifliert oder imitiert. Und interessant, das habe ich auch erst später kapiert, natürlich nicht damals mit 11, aber dieses Verhältnis von Beach Boys und Beatles war ein ausgesprochen lebendiges und aufmerksames. Die haben genau beobachtet, was macht jetzt, welchen Zug in diesem Schachspiel zieht die andere Mannschaft.
Ja, so. Sie haben eben von Konkurrenz gesprochen, dass das auch was hat, wenn man gegeneinander aber doch in die gleiche Richtung läuft.
Genau, also und eigentlich gemeinsam streben heißt das ja. Ne? Und die haben sich ja fürchterlich respektiert. Also der Wilson da in Kalifornien, dem das auf Dauer nicht, glaube ich, nicht ganz gut bekommen ist, dieser Erfolg und vielleicht auch diese Konkurrenz. Und auf der anderen Seite die Beatles, die versuchen, diese extrem virtuosen Falsett-Chöre der Beach Boys zu imitieren. Hier auf Back in the USSR.
Fliegen die Beatles zurück in die UdSSR. Unvorstellbar natürlich für einen guten Westler, für einen Amerikaner. Man denkt ja immer, das müsste in die andere Richtung gehen. Ich glaube, das war ja die Geschichte, die sie angespielt haben, da die einige Leute dazu veranlasst hat, dieses Stück irgendwie zu boykottieren, aus dem weißen Album der Beatles von 1968 zu Zeiten. Als Popmusik, da haben wir auch eben schon mal ein bisschen dran gerüttelt, wirklich ein Riesending war und man drauf gewartet hat, dass diese neuen Alben kommen und entweder der Beatles oder die Stones, aber beides ging irgendwie gar nicht. Und man hatte dann irgendwie zu Hause irgendwie die Wände vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, vollgeklebt mit irgendwelchen Starschnitten. Und das war auch, also glaube ich, über die Möglichkeit des Musikhörens hinaus ging es auch darum, einfach eine Möglichkeit wahrzunehmen, sich abzugrenzen und vielleicht eben nicht nur gegenüber den Eltern, sondern auch innerhalb der Jugendlichen, dass man sagte, du hast das, du gehörst nicht dazu, aber ich bin Teil von denen hier.
Genau, also Clanbildung sozusagen und Ideologie, Abgrenzung und Schärfung. Das hatte ja wirklich ein sehr starkes ideologisches Moment. Die Beatles, die Stones, dann gab es noch so ein paar drumherum, aber dann schon eher für Fachpublikum, also Kinks mit ihren Texten beispielsweise oder Small Faces. Das sind so Bands, die nicht, also Small Faces sind nicht mehr so wahnsinnig bekannt bei den jüngeren Leuten, während viele der Klassiker, also Beatles, Stones, Hendrix, später dann Queen und so, interessanterweise von den jungen Leuten heute sehr gerne immer noch kotiert werden. Also hat sich also auch ein kultureller Pool entwickelt.
Aber da hätte man ja früher die Finger von gelassen, wenn meine Mutter ins Zimmer gekommen wäre und hätte gesagt, die Musik finde ich auch super, dann hätte ich die natürlich sofort aus dem Fenster geschmissen.
Ja, ist das nicht schrecklich, dass die Appropriation der älteren Generation, wobei unsere erste Single haben wir von einer bekannten Freundin meiner Eltern geschenkt bekommen, das waren tatsächlich die Good Vibrations von Beach Boys. Ja. Und da war es überhaupt eine Errungenschaft. Ich hatte dann neben dem Radio später eben auch einen kleinen, so einen kompakt Koffer-Plattenspieler neben meinem Bett stehen und habe dann abends irgendwelche Platten gehört. Mhm. Also von wegen, was wir eben schon am Anfang gesagt haben, also Musik bedeutet und bedeutete ja damals in erster Linie, okay, welche Platte legst du jetzt auf? Also auch begrenzt auf dieses Format, maximal, ich glaube, 22 Minuten oder so, weil die großen Bands, also jemand wie wir, konnte ja nicht irgendwo hingehen und die Beatles sehen oder die Stones. Das kam dann viel später, als die Bands dann in erster Linie auch von den Live-Konzerten gelebt haben und nicht mehr so sehr vom Verkauf der Tonträger. Ich wollte eine Sache unbedingt noch sagen. Auf diesem Stück, das war ein Grund, ich habe mich jetzt ja ein bisschen damit beschäftigt und habe verschiedene Dinge gemerkt. Ich habe gemerkt, also Beatles, wenn man nur 6 oder 7 Titel überhaupt aussuchen darf, dann dachte ich, es muss natürlich unbedingt auch Popmusik dabei sein. Und dann habe ich auch geschwankt zwischen Beatles, Stones oder eben später Led Zeppelin oder Hendrix oder sowas. Bin dann aber bei diesem Stück auch hängen geblieben. Erstens mal, wie Sie schon sagten, es ist nicht so wahnsinnig im Nachhinein noch so populär wie bestimmte Sachen von Abbey Road oder von Sgt. Peppers. Ja. Aber auf diesem Stück hat aus Not sozusagen Paul McCartney selber Schlagzeug gespielt. Und das beeindruckt mich natürlich schwer.
Der Schlagzeuger,
ja. Ja, es wird dann, ja, klar. Es wird also immer, also steht sogar in Wikipedia, kann jeder von Ihnen nachlesen. Irgendwie ist Ringo Starr zu der Zeit, als sie da produziert haben, beleidigt abgezischt, weil er sich als fünftes Rad am Wagen fühlt und alle anderen wurden viel mehr beachtet oder haben sich gegenseitig mehr beachtet. Gut, dann hat also aus Not sozusagen Paul McCartney Schlagzeug gespielt und das gefällt mir natürlich.
Sie sagten, sowas zum Beispiel, es lag bei Ihnen auf dem Plattenteller, gab es im Wohnzimmer auch einen Plattenteller für Mama und Papa und die legten dann Beethoven auf oder gar nichts vielleicht oder... Ich weiß nicht, was.
Ich muss ganz ehrlich sein, meine Eltern waren sehr kultiviert, sie haben im Chor gesungen und so weiter, aber es war kein Haushalt, also neben dem Radio morgens dann sofort um kurz darauf, also ab 10.30 Uhr, dann Beethoven oder Schumann oder dergleichen gespielt wurde. Nein, das war nicht der Fall. Dass wir da irgendwie in die Musik geraten sind, mein Bruder und ich, der heute immer noch Musik macht, Angelos, aber der eben nicht professioneller, sagen wir mal, Musiker geworden ist, sondern Anwalt. Das passierte irgendwie, ich weiß gar nicht, also aus meiner Sicht, ich behaupte immer, es war deshalb, weil der Musiklehrer meinte, mein Bruder sei so musikalisch. Mein Bruder, Angelos, behauptet, dass der Musiklehrer gesagt hat, ich sei so musikalisch und deshalb wurde dann Klavier angeschafft.
Ja, aber am Ende haben Sie eine Rockband gegründet. Sie haben Schlagzeug, Gate hieß die. Wenn man so ein bisschen in die Tiefen des Internets eintaucht, findet man da auch noch tatsächlich Spuren. Zum Beispiel einen Rockpalast-Auftritt 1978. Viel weiter konnte man also in Deutschland eigentlich nicht kommen, als da irgendwie mal im Rockpalast aufzutreten.
Entschuldigung, ich will das nicht doll relativieren, aber für mich ist das natürlich, ich will nicht sagen eine Jugendsünde, aber ich habe da gerne gespielt, ich habe viele Erfahrungen gemacht und das hat mich natürlich auch besonders zum Schlagzeug hingebracht, wofür ich dankbar bin, weil mein Bruder wollte Bass spielen. spielen. Ja. Und dann hat er gesagt, da war ich vielleicht auch dann 10 oder 11, du spielst Schlagzeug. Also so war das einfach. Ich hatte ja bis dahin ja auch Klavier und eben alles Mögliche gemacht.
Ja, ja. Und dann trommeln Sie aber in dieser Band, ich denke mal laut und wild und mit allem drum und dran. Und dann gehen Sie aber zur Kölner Musikhochschule und schreiben sich ein, beziehungsweise vorher mussten Sie erstmal noch eine schwere Prüfung bestehen, bei eigentlich dem Schlagzeuger damals, Christoph Kaskel. Der hat so alles weggetrommelt, was die Avantgarde damals geschrieben hat. Und ich weiß nicht, der Komponist Morten Feldman hat mal gesagt, dass also so viel Schlagzeugmusik wie in Europa entstanden ist, das verdankt sich eigentlich in dieser Zeit eigentlich diesem Mann. Man wusste, der will es spielen, der kann es spielen. Und dann kommt auf einmal der Rocker Manos Tsangaris zu dem und sagt, ja, ne, weil sie wussten, also mit Beat hat der ist jetzt nicht so, ne?
Nicht so, er hat natürlich sich auch informiert. Aber ja, die Geschichte ist natürlich ein bisschen verwickelter. Irgendwie habe ich mich ja doch auch immer für alles interessiert und nicht nur für diese eine Sache. Ich habe gerne in der Band gespielt. Wie gesagt, ich war da der Kleine sozusagen und konnte einigermaßen Schlagzeug spielen und dann wurde ich halt mitgenommen. Das war auch schön. Also der Bandbus stand dann gelegentlich am Samstagmittag an der Schule, wartete, ich stieg ein und kam dann Montag früh zurück. Also es gab Zeiten, haben wir 80 Konzerte oder so im Jahr gespielt. Aber das ist dann natürlich auch, ich will nicht sagen, jeder Hühnerstall und jede mittlere Turnhalle wurde beglückt. Aber die Zeit war auch, was das angeht, also anders. Es gab ein gewisses Mittelfeld. Sie haben eben schon die Düsseldorfer Szene erwähnt, da kann ich natürlich nicht anders und sage, muss als doch Wahlkölner ein bisschen dagegen halten. Ich glaube, so international, richtig international bekannt sind wahrscheinlich nur geworden Kraftwerk und Can. Und interessanterweise auch noch eine Band, die man hier nicht so sehr kennt, nämlich Faust, die eine Zeit lang als ich das erste Mal in den USA war, wurde gesagt, Kraftwerk, Can und Faust, interessanterweise. Und dass die standen doch auch ein bisschen, am Anfang nicht, aber dann in ihrer weiteren Entwicklung noch für sehr unterschiedliche Denkarten. Also Kraftwerk in dieser hochstilisierten, sehr intelligenten, designten Form, sage ich jetzt mal sehr verkürzt, also maßgeblich für ganz, ganz viele Electronics, Elektrolurche der Zukunft. Mhm. Und Ken für so eine bestimmte Haltung des Improvisierens und des sehr weit auch hinausblickens über diesen relativ dann doch industriell definierten Rahmen des Rockmusikmachens.
Ja, und Ken hatte einen berühmten Schlagzeuger, Jackie Liebezeit, mit dem haben sie selbst auch viel getrommelt, hatten sogar ein Ensemble mit dem, Drums of Chaos.
Das ist richtig, das Ensemble gibt es immer noch, aber Jackie war natürlich der Auslöser und der Masterdrummer und er hat mich tatsächlich, also ich habe mit Jackie mehr als 30 Jahre zusammengespielt, er hat mich irgendwann im damals noch besetzten Stollwerk, in der Stollwerkfabrik, trafen wir uns auf dem Flur und er sagt, hier am Samstag spielen wir, komm doch mal vorbei und so. Und dann habe ich erst schwer nachgedacht, ob ich das will. Aber dann bin ich eben dann dahin und habe mitgespielt und das hat dann 30 Jahre gedauert. Und ich habe viel gelernt und sehr, sehr gerne mit ihm gespielt und großen Respekt.
Ja, und das ist was ganz anderes natürlich jetzt als die Schriftlichkeit des Komponierens. Ne? Was ist das einfach für Sie, einfach so wie die Fitnessbude?
Nein, das ist was sehr, Jackie war auch ein Intellektueller, also war mathematisch unheimlich beschlagen. Das muss man ein bisschen als Schlagzeuger auch sein, nur man darf nicht weiter zählen als bis 3, hat er mal gesagt. Also bis 3 geht, aber dann mit dem wenigen, was da ist, 1, 2 und 3, muss man halt vernünftig umgehen. Nein, und er war extrem beschlagen an vielen Stellen. Übrigens auch einer der wenigen echten Lateiner, die ich kannte, der also noch aus Schulzeiten, wenn da irgendwas war, der konnte alles direkt übersetzen. Es ist nicht so, dass das eine eher für die Muckibude, also so musikalische Muckibude steht und das andere für das Hochgeistige, sondern die Dinge ergänzen sich. Sie haben nur unterschiedliche, sag mal Neudeutsch, Toolboxes. Das sind verschiedene Werkzeugkisten. Das eine ist etwas, was eben bewusst mit Schriftlichkeit, mit der speziellen Form des Planens, die in Europa mit der europäischen Kunstmusik entstanden ist, umgeht und das nutzt und damit da auch ein bestimmtes Bewusstsein schafft und haben muss. Es wird eigentlich zu wenig reflektiert, was das eigentlich ist. Während das andere eben als Memory System, als Gedächtnissystem vor allem dann seit Popmusik das Studio benutzt. Also das eben erwähnte Sgt. Pepper's war, glaube ich, das erste Album in der Popmusik, jedenfalls in Europa, was 8-Spur aufgenommen wurde. Und da war ja nun bekanntlich George Martin, der Produzent, der wurde quasi der 5. Beatle dann auch genannt. Und der war sehr an Stockhausen interessiert. Also das Studio als Instrument, als etwas, was aufzeichnen kann, wo man mit dem Aufzeichnungsmaterial weiterarbeiten kann, es ins Verhältnis setzen, schneiden, reduzieren, präziser machen, was ja vorne abgeschnitten heißt, ist einfach eine andere Denkform. Und Jackie, um da den Dialogen zu kriegen. Und Can, also auch mit Holger Tschukay und den anderen beiden oder manchmal auch dreien, die haben eben das Studio sehr bewusst genutzt. Also ich meine, Tschukay war wirklich auch der Meister des dann mit Herumschneidens und Produzierens. Mhm. An der Stelle wirklich Avantgarde. Und wie vielleicht manche Hörerinnen und Hörer wissen, da gab es dieses Kent-Studio in Weilerswist. Und das war schon eine sehr spezielle Höhle, ja.
Ja. Jetzt hören wir Sie mal schlagzeugen, allerdings ganz allein, also ohne die Drums of Chaos und ohne Yachi Liebezeit, mit einer Platte, die ist 1989 erschienen, Elephants Easy Moonwalk Through the Night. Elephants Easy Moonwalk Through the Night. Mein Gast, der Komponist und Trommler Manos Tsangaris, hier als Interpret in eigener Sache. Wobei, Tsangaris, ist der Komponist überhaupt mit von der Partie, wenn der Trommler trommelt?
Ja, geht ja nicht anders. Also jede Art von Improvisation oder eben Arbeit im Studio, das ist natürlich auch eine Kompositionsform. Und der Witz ist ja gerade, dass man irgendwie ein bisschen länger das schon macht, dass man dann nicht mehr aus dem Machen nicht mehr unbedingt so ausgeliefert ist, sondern auch noch zuhört, wenn man spielt. Das ist überhaupt der Unterschied bei allen Instrumenten. Also am Anfang sind wir alle, müssen erstmal versuchen, das auf die Reihe zu kriegen, die Koordination, also auch wie meine Frau Pianistin, die hat lange auch unterrichtet und der Witz ist, den Schülerinnen oder den Studentinnen und so weiter beizubringen, dass sie dem, was sie da gerade tun, auch zuhören.
Der Komponist ist also dabei, wenn der Trommler trommelt. Umgekehrt schaut der Trommler dem Komponisten bei der Arbeit über die Schulter?
In gewisser Weise ja, weil der Trommler ist ja nicht nur einer, der jetzt andauernd bum, bum, bum vor sich hin trommelt, sondern heutzutage ist Schlagzeug, gerade in der zeitgenössischen Musik, ist ja eher Klangzeug. Das heißt, wenn du heute eine Schlagzeugausbildung machst, wie auch immer an der Hochschule, du bist ja nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, vor dich hin zu trommeln, irgendwelche kleine Trommelübungen zu machen, sondern du lernst mit Superballs alles zum Klingen zu bringen, was einem in die Finger kommt.
So Flummis an Stäben, ne? Da kann man über was reiben und auf einmal.
Ja, und auf einmal klingt es. Also ich könnte es, wenn ich einen dabei hätte, ganz gut vormachen. Ich habe extra nichts mitgebracht, sonst ufert es aus. Oder du spielst eben die sogenannten Mallet-Instrumente, also Vibraphon, Marimba, von Xylophon, also Tonhöheninstrumente. Du hast Tamtams, du hast so eine Riesenfamilie sozusagen zur Verfügung. Und das ist das eine, also einfach der Umgang, ich habe ja auch viel in Ensembles gespielt, würde ich heute noch gerne machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte. Und der Vorteil ist dann, wenn du selber ausübender Musiker bist, dass du eben irgendwann kapiert hast, was eine Harfe braucht, um an der richtigen Stelle einzusetzen. Also wie die Pedalisierung mitspielt, wie viel Zeit sie braucht, was ein Bläser, so ein Oboist braucht oder eine Oboistin oder eine Trompeterin. Um mit allen anderen zusammen so die unterschiedlichen Eigenschaften und Notwendigkeiten der verschiedenen Instrumente und das so und das ist das eine, die Praxis des Musizierens und das andere ist jetzt mal theoretisch gesprochen, wir sprachen ja von Räumen am Anfang auch und Musik kreiert immer einen Raum, egal welche Musik ich jetzt meine, sie kreiert Raum und in dem Raum bewegt sie sich auch, sie schafft ihn und gleichzeitig bewegt sie sich in ihm, um das mal so zu sagen und diese Bewegung ist letztlich auch eine choreografische. Sie ist eine, die je nachdem etwas besser oder etwas schlechter tanzt.
Jetzt haben wir so viel über Komposition gesprochen, aber noch nicht, wie Sie da hingekommen sind. Wir waren stecken geblieben, also im Gang durch Ihre Biografie beim Beginn des Schlagzeugstudiums beim Kaskel. Das war Ende der 70er Jahre irgendwann so.
Oh, das war schon früher, weil ich hatte ja das Privileg, das war eigentlich ganz lustig, weil irgendwann so, sagen wir mal, 2 Jahre vor dem Abitur circa, hat tatsächlich meine Mutter mich gefragt, sag mal, was willst du eigentlich mal machen, weil ich mich da scheinbar überhaupt nicht geäußert hatte. Und ich sagte, ja, ich weiß nicht so, also sinngemäß, ich weiß nicht so richtig, aber das Einzige, womit ich mich irgendwie überhaupt mir vorstellen kann, ist eben Musik. So, ich denke, das fühle ich mich, und das traut man sich aber natürlich nicht automatisch so zu. Ich konnte natürlich auch von Kindheit an auch Noten lesen, so einigermaßen, und habe auch nie aufgehört, Gitarre und Klavier zu spielen. Also es ist ja auch nicht schlecht, wenn ein Trommler ein kleines bisschen über das Bum-Bum hinausdenken kann und so weiter. Aber dann war der Effekt, es gab dann tatsächlich in Hahn einen sehr netten Schlagzeuglehrer, glaube ich, an der dortigen Jugendmusikschule oder Musikschule. Weiß hieß der Mann. Und der hat mich dann irgendwann verschleppt nach Köln in den Keller der Rheinischen Musikschule an der Vogelsanger Straße. Nämlich das war der Schlagzeugraum. Und da war eben dieser berühmte Kaskel, von dem ich schon vom eben erwähnten Musiklehrer gehört hatte. Er sei bei irgendeiner Aufführung im großen Sendesaal des WDR sozusagen quasi komplett im Flügel gelandet. Das müsste irgendwie, glaube ich, ein Kagelstück gewesen sein. Transition 2 von Kagel. Gut, und dann war ich also bei diesem Kaskel und dachte, boah, jetzt diese Koryphäe. Und dann hat er so eine Mini-Eignungsprüfung mit mir gemacht. Wirklich mini. Ich erinnere mich noch, ich musste er singt eine Melodie vor, ich singe sie nach, dann gibt er einen neuen Anfangston, den man transponiert oder so ein Zeugs. Also, und hat dann gesagt, so auf seine sehr freundliche, charmante und intelligente, ja, sehr begabt und so, soll mal kommen. Und dann bin ich also schon vor dem Abitur nach Köln gefahren und habe da quasi am Konservatorium und bin dann nach dem Abitur direkt übernommen worden in die Hochschule. Wollte dann aber unbedingt schon, ich wusste, wenn ich an die Hochschule gehe, will ich unbedingt auch in die Kagelklasse. Ich bin also den faulen Weg gegangen übers Schlagzeug. Das ist einfacher, als wenn man direkt sich für Komposition bewirbt.
Maurizio Kagel, damals schon ein berühmter Komponist, aber einer, der so ein bisschen außen vor war, wenn man so den Mainstream, wenn man das überhaupt so nennen darf, mal sieht. Also Boulez, von dem wir übrigens gleich noch ein kleines Stückchen hören, oder Karl-Heinz Stockhausen, die haben klassisch, also für Soloinstrumente, Quartette vielleicht nicht, aber fürs große Orchester zum Beispiel komponiert. Und der Maurizio Kagel, der hat Stücke komponiert, wie zum Beispiel das berühmte Match. Da sitzen sich zwei Cellisten gegenüber. Das sieht aus, als ob die einen Wettkampf machen, wie so ein Tennismatch halt. Und in der Mitte gibt es einen Schlagzeuger. Das ist der Schiedsrichter.
Das war Kaskel eben dann,
ja, bei der Oberführung. Das war Kaskel, ja. Und viele haben über Kagel damals gesagt, ja, unglaublich originell, unglaublich lustig und einfallsreich. Aber ist das Komposition? Ist das große Kunst?
Ja, was soll das sonst sein? Ist es eben kleine Kunst, aber immer noch Kunst. Aber keine Kleinkunst jedenfalls, gegen die ich auch nichts habe. Aber der Witz ist eben der, Kagel hat tatsächlich aufgrund seiner Mentalität, seines Bildungsgrads, seiner Sozialisierung, hat sich eben sehr früh und sehr viel dafür interessiert, diese Konzertrahmung zu sprengen, andere Medien mit einzubeziehen, hat ein sehr großes Spektrum an Werken, die eben tatsächlich theatral sind, aber auch später vor allem noch Kammermusik und konventionellere Besetzungen. Der Witz war der, also ich würde sagen, Kagel und Cage, die beiden Amerikaner, die waren wirklich aufgrund der Umstände, darüber könnten wir jetzt zwei Sendungen machen, eher daran interessiert, bestimmte konventionelle Rahmungen zumindest zu perforieren oder wenn nicht sogar zum Teil aufzulösen, um sich dann wieder auch auf sie beziehen zu können. Und mit Kagel, ich habe ja eben schon erwähnt, dieser Musiklehrer Bernd Theusen in Hahn am Gymnasium, der kam eines Nachmittags mit drei Werken, erinnere ich mich. Eines, interessanterweise die beiden anderen, erinnere ich das von Kagel nicht. Einmal war es Gesang der Jünglinge von Karl-Heinz Stockhausen aus den 50ern, dann Volumina von Ligeti und das dritte war eins von Kagel. Und dann wurde die Frage gestellt, was unterscheidet diese drei Werke? Und bei Kagel war es eben klar, wurden eben auch sogenannte außermusikalische Elemente und Materialien integriert.
Ja, die Sie am Anfang vor allen Dingen offensichtlich interessiert haben als junger Student. Also wenn ich mal im Werkkatalog so ein bisschen blättere, da sind am Anfang stehen Stücke, die sind winzig klein, die dauern eine Minute oder zwei. Und die klingen manchmal gar nicht, ne? Da gibt's aber ein Stück für einen Dirigenten und Licht oder für Licht und eine Person, die irgendwo auf allen Vieren auf der Bühne hockt. Ist das dann schon Musik?
Ja, natürlich war das Musik. Es hatte auch Gründe, warum die Sachen erstens so klein sein mussten und zweitens eben auf Musik erstmal verzichteten. Ich hatte Skrupel, weil ich buchstäblich soziale oder soziologische oder politische Bedenken hatte. Dieses System, was letztlich aus dem Feudalismus stammt. Da steht dann irgendein Dirigent später, also ne, mhm. oder irgendein ein Orchesterleiter, meistens Männer eben, steht da vor einer großen Gruppe und hebt den Dirigentenstab oder am Anfang war es nur die Hand oder irgendwas und macht und alle müssen einsetzen. Mhm. Das ist ja ein System, also hierarchischer geht es ja gar nicht und nicht mehr und diktatorischer letztlich, weil ein Dirigent einsetzt und die zweite Posaune sagt, nö, heute nicht oder ich muss erstmal noch einen Kaffee trinken, dann fliegt der, ja, dann übt er seinen Beruf nicht aus. So, und das ist gekoppelt an dieses Phänomen des Partiturnotens oder Notenschreibens oder Partitur mhm. heißt ja schon, es wird in verschiedene Parts, in verschiedene Stimmen dann gesplittet. Also dieses Prinzip, ich, der Komponist, schreibe etwas auf und dann ihr werdet bezahlt und ihr macht das dann. Dieses Prinzip war mir zuwider. Aber in dem Moment, wo ich auf einmal gemerkt habe, dass ich, wenn ich bestimmte räumliche Prozesse koordinieren kann über dieses alte System Partiturschreiben und eben nicht nur darauf ziele, jetzt die nächste Violinsonate oder das Solostück für Klavier zu schreiben, sondern wirklich komplexe räumliche Prozesse durch dieses relativ klare oder sehr, wenn es geht, sehr klare System zu steuern und auf die Art und Weise, so komponierte Performances zu machen, wo ich wer weiß was integrieren kann. Das hat mich dann eben sehr interessiert und übrigens auch das kleine Format, das schnelle.
Ja, denn das hätten Sie ja, wir hätten ja beim Dirigieren und in diesem stummen Stück und der Idee des Licht, der Lichtregie oder des Lichtdirigierens bleiben können, aber irgendwie so eine Symphonie des Lichtes entwerfen und statt 2 oder 3 Scheinwerfer, die da vorgesehen sind, 30 oder 40 nehme ich, weiß nicht, was damals der Fundus der Musikhochschule irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Aber das ist das glatte Gegenteil von dem, was Größenwahnsinn ist.
Ja, ich habe natürlich auch später große Formate gemacht. Ich habe auch mit großen Lichtbatterien gearbeitet bei Gelegenheit. Aber die Miniatur ist ja mehr als nur etwas Verringertes und Kleines. Es geht ja ursprünglich, um nochmal ins Akademische zu wechseln, geht ja auf Minium zurück. Das ist das Element Zinnober, was bei mittelalterlichen Handschriften als Grundierung für die Initialbuchstaben, also die ja oft dann gemalt sind, also Miniaturen sind. Das heißt, Miniatur heißt eben vor allem auch Anfang. Das Initial, hier geht's los. Und es ist ein großer Fehler zu denken, ja, mach mal alles mal ein bisschen kleiner, dann wird's A, preiswerter und zweitens ist nicht so schwer. Also das wäre ja so, als müsste man irgendwie Bilder nur auseinanderschnippeln, irgendwie, um dann Miniaturen zu erhalten. Nein, das Konzentrierte und dieses Moment des Modells, was ich schon mal genannt habe. Also ich habe eigentlich bei den besseren Stücken, glaube ich, dass sie tatsächlich auch für, ich übertrieben jetzt pathetisch gesagt, für unser Dasein auch einen Modellcharakter haben können.
Immer wieder. Jetzt, wenn wir über Kunst gesprochen haben, wurde die Politik gestreift und bei der Politik die Kunst. Sie haben ein Essay geschrieben darüber, wie ein Mangel an ästhetischem Bewusstsein unsere Demokratie gefährden kann.
Ja, also um Himmels Willen, das ist uns ja im Moment allen klar. Also was ist jetzt genau ästhetisches Bewusstsein, was ist Demokratie? Zurzeit, die sogenannten westlichen Demokratien neigen dazu, sich ihre eigenen Diktatoren zu wählen oder ihre eigenen Popanze an den Kopf zu wählen. Soll ich ein paar Namen nennen? Also es ging mit Trump los, es ist mit Erdogan dasselbe, es ist mit Orban, es ist mit verschiedenen Leuten weltweit, die Putin habe ich jetzt nicht erwähnt, der Putin ist demokratisch gewählt in Russland. Also das ist das eine. Und wie passiert das? Das geschieht, indem die Leute natürlich bestimmten heutzutage sehr offensiv, sehr aggressiv auf sie einwirkenden medialen Ereignissen umgehen. Ich kann jederzeit hier in mein Handy liegt, neben mir, ihrs liegt da drüben auch. Wir haben jederzeit, wenn wir wollen, 5 News-Browser, die inzwischen meistens auch parallel geschaltet sind, inhaltlich da. Also die Öffentlichkeit greift nach uns, sie hat Tentakelform. Es ist nicht mehr die Agora von früher, wo wir auf dem Platz sind und dann erhebt jemand die Stimme und ich kann sagen ja oder nein. Sondern diese sozusagen ästhetischen Benutzeroberflächen diverser Art wirken direktest, ist ja alles erforscht, direktest in unsere politische Meinungsbildung ein. Und wenn wir nur alle 5 Jahre irgendwo ein Kreuz machen, dann heißt es, wir sind ja diesen unterschiedlichen Informationsformen, nenne ich es mal freundlich, tatsächlich ausgeliefert. Das war für mich der Grund, zu versuchen. Ich glaube nicht, dass ich die Welt verbessern kann, leider an der Stelle. Aber das war der Grund für mich, zu versuchen, mich erstmal mit den ästhetischen Ereignissen und Phänomenen so weit auseinanderzusetzen und letztlich medial, also auch technomediale Umstände und Zustände und Ereignisformen zu untersuchen, aber ganz klein und im Analogen. Das heißt, ich benutze zwar Computer mal, um Licht zu steuern oder so, aber es ist keine Internetkunst und sondern es ist etwas, wo du als Mensch sozusagen in eine bestimmte Szene, in eine bestimmte Situation hineingerätst und auf die Art und Weise auch deine körperliche, deine geistige, deine mentale Distanz zu den Dingen, zu den Ereignissen auf eine ganze andere Art und Weise erfährst und erforschst. Und das hat für mich ein politisches Moment, ein klärendes Moment im besten Falle.
Der Komponist Manos Zangaris ist zu Gast in den Zwischentönen und der hat als nächstes ein ganz kurzes Klavierstück mitgebracht, beziehungsweise in Wahrheit sind es sogar zwei, so kurz sind die. Die Pianistin ist wieder ihre Frau Pi Hsien-chen und das sind die ersten beiden Notations von Pierre Boulez. Beiden Notations von Pierre Boulez hier eingespielt, von Pi Hsien-chen, Manos Zangaris. Diese kurzen Musikstücke, die Kürze, das passt irgendwie zu Ihnen, der Rest aber eigentlich überhaupt nicht. Diese Stücke sind komplett kompositorisch in sich verkapselt, verschlossen, scheren sich ein...
Muss es auch geben.
Aber sehen Sie das als Opposition zu vielleicht auch etwas, an dem man sich reiben muss? Weil ich meine, eine starke Hausnummer ist das natürlich auf jeden Fall gewesen. Ne?
Ja, ich habe tatsächlich nicht so sehr dazu geneigt, mich an den Väter-Vater-Figuren abzuarbeiten. Wobei ein kleines bisschen tut man das natürlich immer. Boulez war und diese ganze Generation Boulez, Stockhausen, Nono, Kagel natürlich auch, Ligeti und so weiter, waren extrem wichtig in ihrer Zeit und auch sicherlich darüber hinaus. Aber so, ich habe mich auch an Kagel, nicht in dem Sinne abgearbeitet, das musste ich gar nicht, weil vorher ging es sehr oft um Dekomposition. Das heißt, es wurde ein bestimmter, ich sage jetzt mal Zersetzungsprozess dessen, was sich entwickelt hatte, wurde weitergetrieben, bis hin eben genau in diese Generation. Also der sogenannte Serialismus war etwas, der versuchte die Musik dann nach der Nazi-Zeit komplett zu verobjektivieren, buchstäblich. Also irgendwie in den Naturwissenschaften bestimmte Regeln aufzustellen und dann natürlich auch die Regeln wieder zu brechen. Lerne die Regel, damit du sie richtig brechen kannst. Das war zu der Zeit, als ich mich begann, ernsthaft damit auseinanderzusetzen, vorbei. Das ging eigentlich nicht mehr, sondern diese kleinen Stücke, von denen Sie eben schon sprachen, war dann wie, als würde man sozusagen die ersten Bleistiftstriche wieder auf Papier machen. Paul Klee hat das, glaube ich, mal gesagt, dass wenn er zeichnet, er möchte eigentlich so zeichnen, als wäre noch nie irgendwas gezeichnet.
Also Ihre kleinen Stücke,
meine ich. Ja, meine kleinen Stücke, nicht die von Boulez jetzt.
Das aber ist auch sowas wie Tabula Rasa, sagten also Pierre Boulez, das ist politische Tabula Rasa, das war eigentlich alles verbrannte Erde, alles, was die Generation vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Diese Situation bei Ihnen nicht, aber trotzdem die ersten Stücke bei Ihnen sehen tatsächlich so aus, dass Sie sagen, lasst mich jetzt erstmal in Ruhe mit allem, was sonst so gewesen ist. Ich gucke mir erstmal ein paar Sachen ganz, ganz genau an, ganz klein. Ne?
Genau, dieses genau und klein, das ist es. Also es ist ein bisschen auch so wie als Kind, was weiß ich, wie es bei Ihnen war, aber es gab so Situationen in der Schule, ich werde ausgemeckert von irgendeinem Lehrer, ich beginne mich auf meinen Tisch und die kleinen Gegenstände und diese kleine Einkerbung und da hat jemand noch mit Tintenfleck hinterlassen, darauf konzentriere ich mich. Und ein bisschen, also jetzt mal abgesehen von diesem Fluchtmoment, so ein bisschen diese bewusste Hinwendung zum Kleinen. Es gibt einen schönen Satz von Simone Weil, also Simone Weil, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber die übernatürliche Freiheit existiert, aber diese Existenz ist etwas unendlich Kleines. Das ist jetzt sehr aus dem Zusammenhang gerissen, aber passt trotzdem.
Herr Lehrer, Maurizio Kagel ist ein leidenschaftlicher Lehrer gewesen. Sie unterrichten an der Musikhochschule in Dresden, den Professor da, seit vielen, vielen Jahren. Auch aus Leidenschaft?
Ja, ich meine, das ist doch eine
tolle. Das andere wäre jetzt auch keine Schande. Ne? Ich meine, als Komponist kann man ja auch einfach mal so eine Art Brotberuf nachgehen und sagt, das ist immerhin geregelt. So, da weiß ich, die brauchen mich da, ich mache das gerne. Ja. Aber sowas im Sinne von Leidenschaft, manche auch im Sinne von, ich habe jetzt mir mittlerweile was aufgebaut, ich möchte auch gerne was weitergeben, vielleicht.
Ja, weiß gar nicht, ob ich mir was aufgebaut habe, weil we begin as fools. Also ich habe Beginner's Mind, also mit jeder Arbeit fange ich bei Null wieder an, eigentlich. Jedenfalls, was meine innere Disposition angeht. Aber Tatsache ist, dass ich mich ja freue, wenn jemand sich dafür interessiert, worum es da geht und wenn ich da ein kleines bisschen unterstützen kann. Man darf die Studierenden nicht stören, ist das Wichtigste. Ich glaube, die lernen am meisten voneinander so rum. Und das andere ist, das ist bei mir nicht so. Also ich klaue jetzt nicht bei meinen Studierenden, aber der Kontakt mit jungen Leuten generell oder mit allen Generationen, das ist was ich immer sehr genossen habe, auch in der Theaterarbeit. Ich habe ja immer auch in Theatern und Opernhäusern und so weiter gearbeitet oder auch in freien Kompanien, freier Produktionen. Und das ist das Schöne, dass man eben mit sehr unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Altersgruppen, verschiedene Gewerke, verschiedene Disziplinen, Hintergründe, soziale Hintergründe, Arbeitshintergründe, Zusammenarbeit und die ganze Sache koordiniert. Das ist gerade im Musiktheater was ganz Feines. Und ein Großteil meiner Arbeit passiert ja auch da alleine. Also Vinko Globocker hat es mal genannt, die Isolation am Arbeitstisch. Das gehört dazu, die muss man aushalten können, sonst kannst du gar nichts machen. Aber das sind dann meine Hausaufgaben, sozusagen sozial fast auf Null geschaltet. Und dann gehe ich raus und darf mit Leuten arbeiten.
Die Zeiten, in denen Komposition festen Regeln gefolgt ist, falls es die jemals gegeben hat, sind die auf jeden Fall ganz, ganz lang hinter uns. Daraus resultiert dann natürlich aber auch die Frage, was macht dann der Kompositionsunterricht? Was wird unterrichtet? Schauen Sie sich Sachen an und dann sagen Sie, das gefällt mir nicht. Und dann sagt die Studentin oder mir aber und dann geht's in den nächsten Takt. Oder ein bisschen mehr Schnittmenge muss ja da sein. Ja. Und auch vielleicht Verbindlichkeit.
Ja, unbedingt. Also ich meine, das ist ja genau die Frage. In einer Zeit, wo wir mit Beschallungen gar buchstäblich zugeschmissen werden, also wie auch schon erwähnt heute, also dieses unglaubliche Angebot, was ja auch toll ist, an Epochen, Stilen, Macharten, von bis, alles steht zur Verfügung. Warum dann überhaupt noch komponieren? Brauchen wir noch mehr Beschallung? Also da fängt es ja an. Warum überhaupt komponieren? Interessanterweise die jungen Leute, die kommen international, wir haben eine sehr internationale Klasse, die stellen sich die Frage und sie stellen sie sich gleichzeitig nicht. Weil wenn eine Notwendigkeit da ist, bitteschön nicht die Notwendigkeit, ich muss mich ausdrücken und deshalb komponiere ich mal, sondern schon die Notwendigkeit, sich zu verhalten, so würde ich das mal nennen. Also auch zu gesellschaftlichen Ereignissen, ästhetischen Ereignissen sich verhalten. Wenn die Notwendigkeit in einer Person vorhanden ist und das ist ja auch ein Weg, der ist nicht unbedingt immer bequem und einfach, dann stellt sich die Frage des Warum tue ich das fast automatisch. Und sie stellt sich heute tatsächlich auch in einem medial gesehen viel größeren Kontext. Wenn Studierende zu mir kommen oder Einzelne und sie sollten irgendwann irgendeine Idee haben. Also ich gehe nicht und sage, jetzt schreib mal jetzt eine Doppelfuge bis Dienstag, ja, und bring mir die mal. Also das machen sie vielleicht in anderen Zusammenhang in der Musiktheorie, aber dafür sind wir nicht da. Sondern es gibt individuell verschiedene Fragestellungen. Und dann kommt jemand und hat so eine Fragestellung, hat eine Idee und will irgendein Stück schreiben für, keine Ahnung, zwei Performerinnen, eine Violine und einen Bienenstock oder so. Wir hatten schon wirklich die abgefahrensten Sachen. Das ist völlig egal, was ich dazu denke. Ich muss versuchen zu verstehen, welche Ambitionen und welche Grundproblematik in etwas steckt und ob dann die Person, die sich damit auseinandersetzt, mit ihren Mitteln in der Lage ist, dieser Grundproblematik gerecht zu werden. Nur daran kann Kohärenz gemessen werden.
Manus Zangaris ist zu Gast bei den Zwischentönen und jetzt kommen noch mehr Gäste, ganz schlimme Gäste, Bad Guests.
We're bad guests. Bad guests. We're only guests, but guests who behave badly. Eat the last supplies, kick out the other guests, take over the place, stay too long. We're bad guests. We're bad guests, horrible guests. We're only bad guests who have brought nothing with them but fire and destruction. Loitering around, their oversized family brought along without asking, do not dispose of their rubbish and only leave unnecessary when everything is broken. Yeah, we're bad guests. Bad guests. We're horrible guests.
Bad guests. Unlock the Stillness, Musik von meinem Gast Manos Tsangaris. Bringen nichts mit als Zerstörung und Müll, kommen ungefragt und bleiben zu lange und räumen am Ende noch die Bude aus. Wer sind denn diese Bad Guests?
Ja, leider wir alle letztlich. Mhm. Ne? Wir alle benehmen uns offensichtlich nicht besonders gut und alles das, was da genannt wird, kann man eigentlich schnell übersetzen. Leider ist es so. Mhm. Ich moralisiere ja nicht, ich meine mich ja auch mit. Ich bin jetzt ja kein Heiliger. Das Schöne ist ja, ohne dass man irgendwas Schlimmes tut, tut man ja schon was Schlimmes. Also die Sünde der Unterlassung, die automatisiert ist. Also wir können ja individuell oft nicht unbedingt so viel dazu, aber wir können natürlich was beitragen. Also und jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht anfangen, jetzt die guten Tipps geben, aber ich verstehe die vielen jungen Leute, die heute sich ehrlich aufregen und verzweifelt sind, weil die Perspektive doch ziemlich finster ist aktuell.
Wenn Menschen über sie schreiben, fällt oft der Begriff Gesamtkunstwerk und dann wird eben darauf Bezug genommen, wie sie die einzelnen Medien miteinander in Beziehung bringen oder wie sagen sie, glaube ich, sie sagen das auch gerne mal, dass sie die miteinander verschalten, Situationen kombinieren. Also vieles aus verschiedenen Ecken zu einem machen, was man dann wieder auseinanderbröseln kann, aber sie tun das ja selbst auch immer wieder, das Einzelne bespielen. Jetzt zum Beispiel jetzt hier, sag mal, eher mit in so einer Art von Pop-Formation oder das Trommeln hatten wir schon, aber ich hatte ja auch schon erwähnt, sie zeichnen und dann gibt es tatsächlich Zeichnungen, die einfach für sich, die kann man rahmen, die sind dann zum Beispiel im Columba Kunstmuseum hier in Köln zu sehen und sie haben mittlerweile, ich glaube, 6 Gedichtbände veröffentlicht. Der neue ist gerade raus, der heißt, wir hier versuchen Ihnen das Warten zu verschönern, bis Sie das Buch zu Ende gelesen haben. Also das ist der Titel dieses Gedichtbandes. Da ist er tatsächlich nur Schrift, da ist Prosa drin, da ist Lyrik drin. Da ist nichts mit Gesamtkunstwerk. Was ist das? Sind das Vorstudien oder ist das einfach mal der Ruhepunkt, der Fluchtpunkt?
Nein. Jedes steht für sich und hat seine Praxis. Das ist das Entscheidende. Das heißt, ich schreibe seit ich, keine Ahnung, also regelmäßig jeden Tag Nulla dies sine linea, laut Schiller. Also kein Tag ohne eine Zeile. Mhm. Schreibe wirklich seit ich, keine Ahnung, 15, 16 die Gegend war, jeden Tag. Also es ist die Übung eigentlich, die Askese. Askesis heißt ja Übung. Und ich trommle jeden Tag und ich äußere mich jeden Tag und ich komponiere in gewisser Weise auch jeden Tag. Und ich kann ja nicht jetzt, oder ich möchte gar nicht 10 Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen und jetzt Noten, kleine Punkte malen. Mhm. Warum? Wir sprachen ja schon davon, es gibt genug Zeugs in der Welt. Also es geht eher ums Verdichten und die Konzentration. Also ein gewisses poetisches Moment ist tatsächlich wichtig. Und insofern ist es für mich auch ganz logisch, dass ich dann irgendwann mehr und mehr schon seit vielen Jahren, also seit Jahrzehnten Gedichte geschrieben habe. Und da fliege ich ja eher unterm Radar. Also ich bin jetzt ja nicht im Literatur. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die Schriftsteller sind, aber ich versuche jetzt ja nicht im Literaturbetrieb jetzt auch noch sozusagen in jedem Literaturhaus der Welt, Deutschlands aufzuschlagen, sondern ich genieße den Luxus, dass ich von Stücke schreiben doch ganz gut leben kann und die anderen Dinge betreiben. Und dann sind sie nun mal da und ja, take it or leave it.
In Ihrem neuen Lyrikband habe ich den Satz gefunden, Kunst ist Warten, ein Umgebung ist, Waden. Jetzt machen Sie so unglaublich viele Sachen, dass man sich fragt, haben Sie überhaupt Zeit zum Waden?
Oh ja, wir warten ja alle. Ich warte, dass unser Gespräch vielleicht, das ist ein schönes Gespräch, aber dass es dann auch mal zu Ende geht. Und dann warte ich, dass ich was zu essen kriege. Wenn der Film angefangen hat, warte ich, dass er wieder aufhört und dass ich dann vielleicht noch ein Getränk kriege anschließend. Nein, also das Warten ist, war das Wort Warten kommt ja eigentlich von der Wacht, also Ausschau halten. Das ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Und gerade Eingebung, also wenn wir eine Eingebung haben, wenn wir sie missachten, wenn wir nicht drauf achten, dann nutzt sie auch nichts, dann ist sie keine Eingebung. Also ich glaube, es geht eher um bestimmte Formen des Aufmerksamseins.
Wenn ich jetzt aber auch am Ende nochmal unseres Gesprächs ein bisschen etymologisch unterwegs sein darf, Eingebung, irgendjemand muss das eingeben, wenn wir das Wort bei seinen Wurzeln packen. Wer ist das?
Ja, das ist natürlich, die Frage ist jetzt für ganz am Ende dieses doch ausführlichen Gesprächs, ist sie natürlich, also bin ich ein gläubiger Mensch in diesem Sinne, wie Sie es gerade formulieren?
Ja, das ist ja nicht unbedingt gesagt. Also ich hatte neulich einen Film gesehen über den großen Maler Philipp Gaston, der sagte ja, irgendwann ist es klar, irgendwann malt er eine dritte Hand mit.
Ja, das ist aber schon sehr, ich sag mal, mystisch.
Ja, nein, aber es ist einfach, das wird doch viele sagen, ich möchte Ihnen nicht vorschreiben, wie Sie Ihr eigenes Werk zu betrachten haben, aber dass da vielleicht auch dann vielleicht dich irgendwas einstellt, von dem man sagt, das überrascht mich ja auch.
Ja, ich will aufrichtig sein. Also für mich ist das Moment des Wartens, von dem wir eben sprachen, tatsächlich auch eine Form des sich Öffnens und Wartens und Hoffens, dass ich die richtige Inspiration kriege. Und die ist durchaus, also meine Religion, wo wir gerade schon davon sprachen, das heißt ja eigentlich nur sich wieder verbinden. Und das ist ja völlig schlüssig mit dem gerade Beschriebenen. Und alles, was wir tun, gerade wenn wir sowas Merkwürdiges machen wie ich, hängt auch von einer gewissen Übung, also von einer Wiederholung. Also die Übung ist oft sinnlos, also sie erscheint einem sinnlos, aber man macht es einfach. Und ich bin natürlich ein betender Mensch.
Ich weiß nicht, ob Miles Davis gebetet hatte, aber der hat ziemlich gut Trompete gespielt und das ist unsere Schlussmusik. Den Titel kannte ich gar nicht. Jean-Pierre.
Das geht auf ein Kinderlied. Also einer seiner Mitmusiker, der Sohn eines seiner Mitmusiker, hat dieses französische Kinderlied, was ich auch nicht kannte, angestimmt. Und Miles Davis hat es aufgegriffen und hat dann gleich so ein schönes Jazz-Pop-Lied draus gemacht.
Ja, und damit entlassen Sie uns aus den Zwischentönen. Manos Tsangaras war zu Gast. Vielen Dank.
Ich danke.
In der nächsten Woche ist übrigens der Galerist Gerd Harry Lübcke zu Gast, dann im Gespräch mit meiner Kollegin Marietta Schwarz. Mein Name ist Raul Mörchen. Alles Gute.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.